Heute im Podcast Sarah Conrad. Seit Jahren spielt sie mit dem SV Pöllwitz in der ersten Bundesliga. International und national konnten sie schon Erfolge feiern. Und sie, Sarah Conrad, ist ein wichtiger Baustein dieses Teams. Jetzt hat sie es auch auf die internationale, auf die große internationale Bühne geschafft. Sie wurde für die Einzel-WM in der Slowakei nominiert. Ihren Werdegang bis dahin, es ist nicht ihre erste Weltmeisterschaft. Wie trainiert sie und auch ein paar Erfolge, über das werden wir jetzt sprechen im Podcast. Viel Spaß mit der Episode mit Sarah Conrad.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Sarah.
Hallo Sebastian.
Freut mich, dass wir sprechen, so kurz vor der Einzel-WM.
Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das Geheimnis, es ist ja jedes Jahr irgendwie ein Geheimnis, man fiebert so drauf hin, die Aufbaubilder der Kegelbahn, wo dann Weltmeisterschaft gespielt werden soll. Mittlerweile ist es gelüftet. Du hast es schon gesehen. Ich beschreibe sie mal kurz, die Kegelbahn in Brešno in der Slowakei, für die, die sie noch nicht gesehen haben. Dunkelblau, marmorierter Anlauf mit grauer Aufsatzbohle, roter Teppich außenrum, rote Kugellauffläche, blaue Rinnen und blauer Kugelrücklauf. Also die Nationalfarben der Slowakei. Wie gefällt sie dir? Wie findest du sie?
Also ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment hat sie mich ein bisschen erschlagen, weil es doch sehr viel rot ist. Das war so ein bisschen wow, okay. Ich wusste nicht genau, was ich davon halten soll. Aber sie wird mir doch bei Facebook jetzt recht häufig angezeigt. Und je öfter ich die Anlage sehe, desto besser gefällt sie mir eigentlich doch. Also das Farbspiel ist schon ganz schön und ist auf jeden Fall ein Hingucker.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie in Live dann doch noch ein bisschen anders wirkt.
Ja,
und dass
ich denke
man,
auch, ja.
Wenn man drauf spielt, auch noch mal ganz anderen Einblick bekommt. Wie bereitest du dich auf solche unbekannten Bahnen vor, die ja vorher noch nie bespielt wurden, wo man auch keine Ergebnisse kennt zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir uns befinden?
Ja, ich versuche eigentlich an sich sowieso auch unter der Saison immer wieder auf diversen unterschiedlichen Bahnen zu trainieren, also nicht nur bei uns in Zeulenroda, sondern eigentlich rundherum. Wir haben tolle Anlagen hier, die nicht allzu weit weg sind, ganz verschiedene Platten, wo man verschiedene Grundlagen hat und echt gut trainieren kann. Und zum Beispiel auch für die internationalen Einsätze, das sind ja auch teilweise komplett unbekannte Bahnen. Klar, man kann sich da vorher ein paar Streams angucken, aber davon weiß man meistens auch nicht genau, wie die Bahn geht oder kriegt maximal eine Idee. Und handhabe ich das eigentlich auch. Und das ist jetzt eigentlich das Gleiche. Also ich trainiere jetzt aktuell auf 3 bis 4 verschiedenen Anlagen, unabhängig jetzt noch von den Vorbereitungen mit dem Nationalkader, wo wir sowieso auch noch auf anderen Anlagen trainieren. Und dann hat man eigentlich so, ich denke, einfach ein gutes Training, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, weil genau das ist ja wichtig auf so einer neuen Anlage.
Du bist aber auch offensichtlich eine Spielerin, die sich das auch hernimmt und auch dran arbeitet. Du könntest sagen, du trainierst nur in Zeulenroda oder nur auf deiner Heimbahn. Du suchst dir auch bewusst unterschiedliche Bahnen. Warum machst du das?
Ja, absolut. Also einfach um... ja, klar, also die Heimbahn ist super wichtig, da muss man seine Ergebnisse bringen, weil die Heimspiele müssen irgendwo gewonnen werden, ein Stück weit, aber ich sag mal, ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Leistungsniveau, da müssen auch auswärts die Ergebnisse und die Leistungen kommen und gerade eben, wenn man auch international spielt und spielen möchte und oben mitspielen möchte, sowieso. Und da tut mir persönlich einfach der Input von den unterschiedlichen Bahnen gut. Ich spiele auch zum Beispiel ganz gerne mal hier in Hermsdorf, ich wohne ja in Hermsdorf, direkt die Platte, die Bahnen gehen recht unterschiedlich, was wir auf einer WM vielleicht nicht haben, aber vielleicht auch doch. Und man muss sich dort einfach schnell auf neue Situationen einstellen, um nicht ganz verloren zu gehen. Und das kann man damit echt prima trainieren.
Hermsdorf ist... das Hermsdorfer Kreuz von der A9?
Genau, richtig.
Und es ist doch die Bahn, wo der DKPC-Imagefilm mit Saskia damals noch Barth und Thomas Schneider gedreht wurde, glaube ich, gell?
Korrekt, genau. Das ist auch eine rote Platte.
Albon, genau.
Wie die WM-Bahn.
Der rote Faden. Nee, ja. Spaß. Wie läuft denn die WM-Vorbereitung? Es sind jetzt, wir zeichnen am 12. Mai auf, glaube ich, noch 14 Tage, bis eure Weltmeisterschaft, die Einzel-WM, losgeht. In 5 Tagen startet diese U14, U18 Europameisterschaft. Wie läuft deine Vorbereitung gerade und wo befindest du dich?
Ja, also wir sind jetzt gerade kurz vor der UWV, also der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, das heißt einem sehr intensiven Trainingswochenende. Entsprechend geht auch mein Wochenpensum aktuell schon etwas hoch, jetzt nicht nur kegeltechnisch, sondern auch alles rundherum fahre ich so langsam hoch, um die UWV halt als Spitze quasi des ganzen Trainingsprozesses zu haben und danach eben noch eine Woche Regeneration vor der WM, leichte Trainings und eher ruhige Sachen, um dann bei der WM in Topform zu sein.
Wann war denn klar, dass du dir Hoffnungen machen darfst auf diese Einzel-WM?
Ja, klar ist ein schwieriges Wort.
Man kam die Anfrage oder die erste Einladung, sagen wir mal.
Genau, also ich bin ja jetzt zum 1.1. dieses Kalenderjahres, also 24, wieder in die Nationalmannschaft aufgenommen worden. Das war für mich ja erstmal der erste Schritt, überhaupt wieder im erweiterten Kreis des Kaders zu sein. Und dann bereite ich mich eigentlich schon recht lange darauf vor, völlig unabhängig davon, ob ich im Kader war oder nicht, einfach um die Weichen schon zu stellen, falls es doch klappen sollte. Und dann haben wir jetzt Anfang des Jahres Sichtungslehrgänge gehabt, beziehungsweise Stützpunkttrainings, wo man dann schon so ein bisschen auch unter den Mädels, die quasi mit im Kreis der möglichen oder potenziellen Spielerinnen waren, sich mal selber einzuschätzen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen und der Weg, ich kann das schaffen und das kann was werden.
Du bist es ja schon gewohnt, es ist deine dritte Weltmeisterschaft jetzt nach 2009,
ja, genau.
2013. Es ist die erste im Ausland, da kommen wir noch drauf. Aber wenn es kurz geht, ich gehe davon aus, es geht auch kurz. Wie würdest du sagen, wird man Nationalspielerin? Was muss man für ein Profil haben? Muss man auffallen zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss einfach mit Leistung auffallen. Also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Ich glaube, es gibt riesengroße Unterschiede in den einzelnen Altersklassen. Also in der U18, U23, in der Jugend, da ist man noch im Aufbau, da gibt's noch mehr Sichtungslehrgänge und sowas. Bei den Damen und Herren hat man schon sehr viele fertige Spieler und da ist es noch ein bisschen schwieriger. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr auffallen, um tatsächlich eher in den Kreis reinzukommen. Aber ja, man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen. Und das geht, wie in meisten Sportarten, auch am besten über Leistung.
Das ist richtig, ja. Die Basis für all das, worüber wir gesprochen haben, hast du in den Jahren im Verein gelegt, zuletzt eben auch mit dem SV Pöllwitz. Bevor wir jetzt deine Karriere so ein bisschen Schritt für Schritt die Meilensteine durchgehen, machen wir, wie immer im Podcast, eine Schnellfragerunde mit der Bitte um kurze Antworten. Auf den einen oder anderen Punkt gehe ich dann auch nochmal ein. Bist du soweit bereit?
Ich bin bereit.
Dein kompletter Name?
Sarah Konrad.
Hast du einen Spitznamen?
Nur mein Papa hat einen Spitznamen für mich. Flo.
Dein aktueller Job?
Ich bin aktuell Neudeutsch Accountant, also quasi Altdeutsch Buchhalterin.
Dein Geburtsdatum?
Der 28. August 1990.
Du kegelst seit
1999.
Deine offizielle Bestleistung?
691.
Die Kegelbahn magst du gar nicht?
Gibt's eigentlich keine.
Deine Lieblingsbahn?
Schon München.
Und deine größte Niederlage?
Die WM-Teilnahme 2009 und der in Anführungszeichen nur 6. Platz mit der U18.
Okay, vielen Dank. Gehen wir mal von hinten durch. Über die größte Niederlage werden wir dann nochmal gesondert sprechen, über die WM 2009, Dettenheim, dein erster Auftritt auf internationaler Bühne. Dein letzter, oder nein, sagen wir es mal so, einer der erfolgreichsten Auftritte war auf deiner Lieblingsbahn in München.
Ja.
Du bist nicht alleine mit diesem Thema Lieblingsbahn und München. was macht sie zu deiner Lieblingsbahn?
Ja, also ich finde tatsächlich das Ambiente dort einfach Wahnsinn. Also es ist so eine Riesenanlage. In unserem Sport gibt es einfach nicht nochmal in dem Ausmaß, gerade mit den zwei Etagen und ja, keine Ahnung. Ich spiele die einfach wahnsinnig gerne. Sie spielt sich sehr, also für mich sehr leicht. Also man kann sie leicht lesen. Sie spielt sich recht einfach. Und ich habe einen tendenziell eher geradlinigen Wurf, also einen Wurf, der jetzt mit einer nicht so hohen Kugelgeschwindigkeit nicht wahnsinnig gut schlägt auf vielen Bahnen. Und das ist in München halt anders. Also die Bahn belohnt auch die geradlinigen Würfe und das macht mir einfach ziemlich viel Spaß. Da ist mir auch egal, ob oben oder unten, links oder rechts, völlig Wurst.
Ja, ich finde auch, und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen was aus, es ist eine Bahn, wo du halt nur zu Highlights hinkommst, zur deutschen Meisterschaft oder auch zum, bei euch war es dann der Europapokal. Also es ist irgendwie so dieses Besondere, so dieses Feeling.
Ja. Man muss ja die Treppen runter und dann weiß man schon, was einen erwartet. Und ja, man hat einfach so ein Gefühl.
Es gibt auch wenige Kegelbahnen, die diese Höhe, diese Raumhöhe haben, auch wenn die Luft trotzdem eher bescheiden ist dann da drin.
Gebe ich dir uneingeschränkt recht.
Warum hast du nicht Pöllwitz als deine Lieblingsbahn genannt?
Also wir spielen ja in Zollenroda.
Genau.
In Pöllwitz habe ich tatsächlich erst zweimal gespielt.
Ich meine Zollenroda, Entschuldigung.
Alles gut. Ich mag Zollenroda. Ich muss sie aber trainieren. Also das ist tatsächlich eine Bahn, die für mich nicht von alleine geht. Und ich sage immer, Zollenroda ist für mich die Bahn der 1000 Achten. Also ich kann dort Achten in allen Variationen spielen, aber der 9. Kegel fällt halt nicht in dem Maße, wie er bei anderen fällt, sage ich mal. Was nicht schlimm ist, also man kann auch mit 8 echt viel spielen. Aber man kommt, also da ich komme dort nicht so oft in dieses Hochgefühl, was ich jetzt zum Beispiel jetzt in München hatte. Aber ich spiele die auch wahnsinnig gern. Also trotzdem eine tolle Bahn. Vielleicht ein bisschen eng, aber vielleicht können wir das die nächsten Jahre noch ändern. Mhm. Das wäre natürlich noch ein bisschen cooler, wenn einfach mehr Leute reinpassen würden. Mhm. Um die Stimmung einfach noch ein bisschen besser zu machen. Aber ja, das ist eigentlich so der Grund. Und ich bin auch einfach, ich liebe es, immer wieder neue Bahnen zu spielen. Andere Bahnen, Bahnen, die ich nicht kenne und die ich einfach nicht oft spiele. Und deswegen ist die Heimbahn für mich Heimbahn, ist gut, ist schön, aber ist jetzt nicht eine meiner Top 3, sagen wir es mal so.
Deine 691 hast du in München gespielt?
Genau.
Was ist deine Bestleistung in Zollenroda?
600, oh, jetzt muss ich kurz überlegen. 670.
670, glatt.
Ja, also ich habe, glaube ich, auf 3 Bahnen schon mehr als in Zollenroda gespielt. In München, in Wernburg und in Bamberg.
Auch gute Bahnen, ja.
Ja, absolut.
Wenn wir jetzt schon über Zollenroda sprechen, und das haben wir beim Vorgespräch auch in Bezug auf Bestleistung, hättest du gerne als erste Frau die 700 gespielt?
Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde, natürlich. Also gerade die Richtung war ja schon doch das ein oder andere Mal da vom Ergebnis her. Ich konnte halt nur den Sack nicht zumachen. Und natürlich wenn man sich keine Ziele setzt, kann man sie nicht erreichen. Aber ich bin nicht enttäuscht oder traurig, dass ich es nicht geschafft habe. Also ich war ja dabei und ich gönn's der Katrin wirklich. Und das war einfach ein Wahnsinnsspiel. Und wenn man so auf diese Art und Weise so eine Zahl spielt, dann ist es einfach Wahnsinn.
Du warst selber nicht auf der Bahn gestanden?
Nein, ich war hinterm Pult.
Genau, hinterm Pult.
Also ziemlich dicht dran.
Wie war so die Stimmung im Raum damals?
Also es kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Es war die ersten beiden Bahnen noch alles ganz normal. Und dann legte sich eine ganz gewisse Stimmung in den Raum. Irgendwas zwischen Euphorie, Stille, Ehrfurcht. Und irgendwie lag schon nach zwei Bahnen in der Luft, dass diese 700 heute fällt, obwohl es ja trotzdem noch wirklich schwer ist, dieses Niveau durchzuhalten. Also gerade wenn man die Erste sein wird oder würde. Aber es lag irgendwie im Raum. Also es war eine ganz spezielle Stimmung. Ganz verrückt. Kann man wirklich mit Worten einfach nicht beschreiben. Muss man dabei gewesen sein.
Wir haben damals relativ kurz danach unser Erstgespräch am Telefon gemacht und da hast du noch ganz euphorisch davon gesprochen. Und deswegen habe ich jetzt auch nochmal dieses Thema aufgegriffen. Du warst nicht ganz unschuldig, zumindest nicht unbeteiligt, sagen wir es mal so, oder?
Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ohne mich die 700 vielleicht nicht gefallen wären. Aber ja, du hast schon recht. Ich habe an dem Tag tatsächlich das erste Mal, seit ich in Zeulenroda bzw. in Pöllwitz-Kegel selber vorher die Bahn gemacht. Also, und die gingen echt gut, aber trotzdem muss man die Zahlen natürlich erstmal spielen.
Natürlich. Und das soll Katrins Erfolg nicht schmälern. Ich mache gerne auch nochmal Werbung für die Episode mit ihr, wo sie das auch alles nochmal erzählt hat. Normalerweise macht die Bahn in Zeulenroda, glaube ich, Anna?
Ja, genau. Müller? Also genau. Ronny vorm Wochenende und vorm Spiel direkt macht es in aller Regel Anna nochmal selbst. Die konnte aber an dem Tag nicht. Und ich wusste, dass ich nach dem nicht so ganz erfolgreichen Champions-League-Finale, also für mich nicht so, persönlich nicht so erfolgreichen Champions-League-Finale in Bačka Topola, eine gut gehende Bahn für den Kopf brauchte, um mich einfach wieder so ein bisschen frei zu spielen. Und das war auch der Grund, warum ich dann sehr kurzfristig entschieden habe, okay, ich gehe jetzt hinter und mach's selbst.
Naja, aber ist doch auch okay. Wie gesagt, das soll jetzt den Erfolg nicht schmälern. Du hast jetzt nach 1999 25 Jahre auf der Kegelbahn verbracht, 25 Jahre deines Lebens, die meiste Zeit, wie wir durch dein Geburtsdatum ja auch wissen. Wie fing das damals bei dir an?
Das klingt echt lang.
Ja, es ist lang. Ich habe auch noch mal nachgerechnet, da war 25
Jahre.
Aber
es stimmt. Silberne
Hochzeit.
Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Ja, wie hat das angefangen? Wie bei ganz vielen eigentlich auch über die Familie. Meine Großeltern haben in so einer Art Stammtisch gekegelt, einmal im Monat. Da war ich dann schon mit 2, 3 Jahren mit und habe mit zwei Händen durch die Beine die Kugel nach hinten gekullert. Und ein Jahr bevor ich angefangen habe, hat meine Mama angefangen bei dem Verein in Möhlau, wo alles begann quasi. Und weil es ihr doch schon sehr viel Spaß gemacht hat und da ich auch irgendwas machen wollte und auf einem Dorf gibt es nicht so viel mehr außer Fußball, Volleyball und Kegeln in dem Fall, bin ich dann auch beim Kegeln gelandet und bin dann 99 in den Verein eingetreten und habe quasi mein Training gestartet.
Was sind so die Erinnerungen gerade so an die Kegelbahn mit B-Jugendkugeln damals? Noch, genau, 9 Jahre warst du alt, als du angefangen hast. Also wie war so das, wenn wir über gute Bahnen sprechen oder verschiedene Bahnen, wie war die Bahn in Möhlau?
Ja, also ich habe tatsächlich noch angefangen, da war es noch Asphalt. Ich glaube, ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, wurde der Kunststoff gegossen. Und damit war das eigentlich eine relativ neue Bahn, sag ich mal so, die aber relativ frühzeitig dann eine Rille eingespielt hatte. Also wenn man wusste, wie man die Bahn spielt, konnte man auch zum damaligen Zeitpunkt, also die Damen sind ja dann auch relativ frühzeitig in die Bundesliga aufgestiegen und wir hatten Spielerinnen dabei, die haben auf 100 Wurf damals noch regelmäßig über 500 gespielt. Das waren Wahnsinnszahlen. Aber dafür musste man halt auch die Rille treffen. Von daher war schon eine gute Bahn für die Zeit, aber eben auch diese typische Kunststoffbahn, die man einfach spielen musste und wo man als Auswärtiger gern mal komplett eingeht.
Ja, Asphalt klingt auch alt.
Ja.
Aber war halt damals so. Ich meine,
ja.
Müllau, das kann man ja, glaube ich, sagen, ist auch jetzt in Thüringen.
Sachsen-Anhalt war das.
Entschuldigung.
Gar kein Problem.
Müllau war in Sachsen-Anhalt. Das ist dann auch natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit den Kegelbahnen in Bamberg und Co. aus dieser Zeit. Aber hat dich ja ein Stück weit auch geformt. Und hat dich dann so weit geformt, dass du 10 Jahre, nachdem du im 10. Jahr nach deinem Start, warst du schon auf einer Weltmeisterschaft. Auf der Weltmeisterschaft in Dettenheim, U18.
Ja.
Woran, was kommt dir in den Kopf, wenn ich das jetzt anspreche?
Oh, viel. Also das war ja tatsächlich so mein erster Berührungspunkt, also auch die Vorbereitung auf diese WM mit allem, was außerhalb des Dorfes liegt. Also klingt jetzt doof, aber wenn man in so einem Dorf aufwächst, dann ist man irgendwie wie in so einer kleinen Blase und zumindest damals war das noch so. Und dann war ich plötzlich unterwegs und wir hatten ja auch Lehrgänge und Länderspiele und ich war viel unterwegs und das war schon Wahnsinn. Also der erste Name, der mir da sofort in den Kopf kommt, ist Karl-Heinz Schmidt. Das war ja damals noch unter ihm, der ja noch ganz entscheidende Einflüsse hatte auf mich. Rabenberg schießt mir sofort in den Kopf, der Rabenberg-Lehrgang, wo Athletik geknüppelt wurde bis zum bitteren Ende. Ja, dann meine erste 600 war Bahnrekord in der Slowakei, schießt mir auch sofort im Kopf beim Länderspiel, 591 in Bratislava war das. Also da sind tatsächlich noch sehr, sehr viele sehr klare Erinnerungen.
Konservierst du solche Erinnerungen irgendwie? Also hast du zu Hause Erinnerungsstücke an die Zeit oder ist das alles ja. Nur in deinem Kopf?
Ja, also wir haben von Länderspielen zum Teil so kleine Figuren oder so kleine Erinnerungsstücke bekommen, die habe ich stehen, also die habe ich schon da, aber der Großteil ist natürlich in meinem Kopf, also einfach was einen so ein bisschen geprägt hat und was so besonders war.
Es hat dich geprägt, weil du hast es als deine größte Niederlage bezeichnet, diese Weltmeisterschaft. Den Mannschaftswettbewerb, Platz 5 damals.
Oder 5 war es, ja. 5 oder 6, ich weiß es
nicht. 5 oder 6 auf jeden Fall. Kein Treppchen und für eine Heim-WM damals, glaube ich, haben sich alle etwas anderes darunter vorgestellt. Vor allem, wenn man das sieht, was die Jungs dann am Tag darauf abgeliefert haben. Warum war es deine größte Niederlage?
Ja, ich habe mich echt auf diese WM vorbereitet wie noch nie zuvor. Ich hatte einen tollen Trainer. Wir haben wahnsinnig viel trainiert. Ich war wirklich fit. Ich war gut drauf. Es hat eigentlich alles gestimmt. Und am Tag X konnte ich halt einfach nicht abliefern. Und ja, also man startet immer als Mannschaft im Sport, im Kegeln, also außer natürlich bei einer Einzel-WM, aber in dem Fall bei einer Mannschafts-WM, man ist eine Mannschaft, aber ich habe mir schon lange, lange die Schuld dran gegeben, dass wir da nicht weiter oben standen, weil ich einfach im Verhältnis zu allen anderen gefühlt viel, viel, viel zu wenig abgeliefert habe. Und das hat mich lange begleitet und auch lange irgendwie vielleicht auch gebremst. Ich musste das echt lange verarbeiten. Und das ist eigentlich der Grund, ja.
Wie?
Also es fühlt sich für mich, es ist immer noch in meinem Kopf, diese Niederlage ist immer noch in meinem Kopf. Das ist mittlerweile okay, ich kann damit umgehen. Ich habe daraus wahnsinnig viel gelernt auch. Aber es ist definitiv vom Gefühl her meine größte Niederlage.
Was hast du denn daraus gelernt? Also wie bist du stärker daraus hervorgegangen?
Ja, vor allen Dingen, zu viel Training ist auch nicht gut. Und zu verkopft dran gehen. Und das klingt jetzt ganz einfach, aber immer an sich glauben. Also auch in der Situation niemals ja, die Schultern hängen lassen, um es mal bildhaft darzustellen, sondern immer an sich glauben. Ich war meine erste WM. Ich hatte natürlich auch noch nicht die Erfahrung, aber trotz allem ist das so mein größtes Learning. Niemals aufgeben.
3 Jahre lang hast du nicht aufgegeben. Und dann ist zwar schön, Heimweltmeisterschaften zu spielen, aber ich glaube, du oder ich vermute, du hättest dir auch mal eine andere Nation vorgestellt. Wieder Weltmeisterschaft U23 in Bautzen.
Ja. Ja, natürlich. Also Heim-WM super, aber klar, ich hätte schon auch gerne einfach mal im Ausland gespielt, zumal wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel im Ausland unterwegs waren. Im Sinne von Länderspielen, geschweige denn mit der Mannschaft damals sowieso nicht. Und da wäre das schon cool gewesen. Im Nachhinein betrachtet ist es aber auch cool, dass es eine Heim-WM war.
Ihr seid dann Weltmeister geworden.
Genau, das war so ein bisschen mein Reinwaschen für 2009.
Was hast du damals anders gemacht?
Also das Team war größer. Es waren 6 Leute, nicht nur 4. Das heißt, der Druck ist auch natürlich auf 6 verteilt, nicht auf 4. Ich finde, das macht schon 4 aus, gerade im Jugendbereich. Wir waren ein gutes Team. Das hat alles super gepasst. Also es war irgendwie ja sehr natürlich. Und ich selber habe, glaube ich, gar nicht so viel anders gemacht, außer eben, dass ich nicht wollte, dass das gleiche wie 2009 nochmal passiert. Und das habe ich mir so in den Kopf gesetzt und so als eigenes Mantra quasi fast eingeredet, dass das nicht passieren wird, dass es auch einfach nicht passiert ist. Also ich weiß noch genau, auch auf der Bahn kam mir nach der ersten Bahn der Gedanke, dass die waren nicht so gut, also jetzt auch nicht super schlecht, aber auch nicht so gut, dass das nicht wieder passieren darf. Und dann durfte das nicht passieren und dann ging das. Dann ist das auch nicht passiert und dann konnte ich abliefern. Und damit konnte ich mich tatsächlich echt freispielen.
Du bist damals als 5. Spielerin auf die Bahn gegangen. Kriegst du noch zusammen, wer alles dabei war?
Puh, das wird jetzt eng. Ich weiß, als letzte Spielerin ist Raffi drauf, Raffaella Kummer. Richtig. Ist nach mir drauf. Sina war dabei.
Weißer, genau.
Jetzt wird's, warte mal, lass mich überlegen. Sina, Raffi, Dolly, also Alina. Die war, nee, 12 war, nee, stimmt nee. Nicht, 12 war Alina nicht dabei, da war gerade der Umbruch. Ich weiß, dass Janine dabei war, die hat aber, glaube ich, nicht gespielt. Wena, Vanessa, Welker auf jeden Fall, Melina Zimmermann.
War es Herzfrau, genau.
Genau.
2 Spielerinnen noch.
Wen habe ich denn vergessen?
Ja, war auch schon Gast bei mir. Saskia Seitz.
Ach ja, klar, Saskia, ganz klar. Und logisch.
Bianca Schneider.
Ja, stimmt, Bianca Schneider. Ja, du hast recht.
Und
ja, bei Saskia war ich mir nicht sicher, ob die schon eine Altersklasse höher war, aber das war ihre letzte WM.
Ich glaube auch, ja.
In der U23. Ja. Die hat, glaube ich, auf dieser WM dann auch schon Damen gespielt.
Das ist ja auch heute wieder so bei den Männern, genau. Bei Metzina und Saskia auch, dass beide
genau.
Bei der WM in Dettenheim 2009 irgendwie ja auch dabei sein durfte. Nein, Saskia nicht, oder? Hat die 2009 bei den Frauen gespielt?
Sina auf jeden Fall.
Sina
aber
auf
ich
jeden
meine
Fall.
Saskia auch. Doch, ich meine auch.
Das ist
aber ich kann es dir tatsächlich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Das ist jetzt unglücklich, dass ich das jetzt nicht im Kopf habe. Und würde jetzt auch zu viel Zeit kosten, das nachzugucken. Ja. Wir konzentrieren uns lieber auf dich und auf deinen Werdegang. Ein Jahr nach der Weltmeisterschaft in der Saison oder zur Saison 2013, 2014 hast du dann den ersten Schritt rausgemacht, weg von Möhlau hin nach Sandersdorf. Warum bist du damals gewechselt?
Ja, mit Möhlau, also wir hatten mehrere Leute, die nicht mehr spielen wollten oder eben aus privaten Gründen sich zurückgezogen haben. Dadurch waren wir auch einfach keine leistungsfähige Mannschaft mehr. Und wenn ich irgendwo weiterkommen wollte, musste ich was tun. Und da lag Sandersdorf einfach auch vom Weg her noch relativ nah. Ich war ja noch mehr oder weniger im Studium, beziehungsweise war mein letztes Studienjahr. Und da war das so die naheliegendste Lösung. Vom Team hat es auch gepasst, tolle Mädels. Viel Ehrgeiz war auch dort dabei. Und wir, also, es war wirklich, man hat gespürt, die wollen was reißen und ich kann Teil davon sein. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich dorthin gegangen bin.
Was waren denn so die, oder wer waren denn so die wichtigsten Personen in deiner Phase damals?
Als Trainer tatsächlich der sachsen-anhaltinische Landestrainer. Der hat mich viel betreut über eine ganz, Frank Sadenwarter, über eine ganz lange Zeit und hat da viel auch Fernbetreuung gemacht, kam auch teilweise zum Training. Das war mir sehr wichtig und er hat auch viele Grundsteine gelegt auf jeden Fall. Und ansonsten im Verein selber hatte ich jetzt gar nicht unbedingt einen festen Trainer, sondern mit jedem mal so ein bisschen gearbeitet und mir versucht, Input von jedem zu geben und meine eigene Meinung zu bilden. Das war so ein bisschen auch für die Zeit für mich genau richtig.
Du warst dann ein Jahr in Sandersdorf, ich glaube, zweite Liga habt ihr damals gespielt, oder?
Genau, ja.
Und dann bist du weitergegangen. Ich nehme an, weil das Studium vorbei war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Richtig, genau.
Nach Gräfinau Angstädt, auch zweite Liga. Warum bist du damals dorthin gegangen?
Genau, mich hat es einfach aus privaten Gründen nach Thüringen gezogen. Also ich bin dann quasi mit meinem damals noch Freund zusammengezogen nach Jena. Und da war Sandersdorf einfach nicht mehr machbar. Das wäre Wahnsinn gewesen von dem Zeitaufwand her und von den Strecken. Mein erstes Jahr quasi arbeiten, da musste ich auch erstmal schauen, wie klappt das überhaupt alles. Und habe mich dann so ein bisschen in und um Thüringen umgehört und wurde dann vom Trainer von Gräfinau Angstädt angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen konnte, ob ich mal zum Probetraining kommen möchte. Bin dann auch natürlich hingefahren. Es hat mir gut gefallen. Die Stimmung dort hat mir gefallen und die Betreuung durch den Frank und wie das drumherum. Und dann war das für mich klar, dass ich dorthin gehe.
Das war dann die Saison 2014, 2015. Und was dann gekommen ist, hat ein paar Wellen geschlagen. Zumindest hatte ich das damals auch so mitbekommen, dass du mitten in der Saison den Verein gewechselt hast, trotz dreimonatiger Sperre, dann im Oktober 2017 zum SV Pöllwitz gegangen bist. Warum dieser Schritt so kurz nach Saisonstart, trotz dreimonatiger Sperre?
Ja, das ist mir tatsächlich echt schwer gefallen, aber es hat sich schon ein bisschen eher angedeutet. Ich habe mich in der Saison davor, also in der beendeten Saison, schon nicht mehr so richtig wohl und aufgehoben gefühlt. Die Stimmung hat nicht mehr so gut gepasst. Es war irgendwie krampfig und habe dann aber mangels Alternativen, zumindest für mich gedacht Alternativen, mich entschieden, noch eine Saison zu machen und zu schauen, ob es sich vielleicht über die Sommerpause bessert. Was dann nicht so richtig der Fall war. Also es deutete sich dann relativ frühzeitig an, dass es einfach menschlich nicht mehr passte. Und dann gab es miteinander zusammenhängende Auslösersituationen, wo ich mich damals von der Mannschaft einfach ein bisschen im Stich gelassen gefühlt habe. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich schon auch einen tendenziell emotionaler Typ bin und dann aber auch nicht keine halben Sachen mache. Also wenn ich was mache, mache ich es ganz oder gar nicht. Und das wäre nicht mehr ganz gewesen, sondern nur noch so halbherzig. Ich hätte nicht mehr alles geben können, weil ich eben nicht mehr dabei war mit meinem Herz und habe dann die Notbremse, für mich Notbremse gezogen, habe gesagt, stopp, ich höre auf. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo ich hingehen soll, auch wenn das viel spekuliert wurde, dass das schon feststand und dass das alles abgesprochen gewesen wäre. Nein, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe wirklich gesagt, ich höre auf und hing ein bisschen in der Luft. Habe dann noch 2 Spiele gemacht, weil der Frank dann mich gefragt hat, ob ich vielleicht die 2, es waren 2 doch recht wichtige Spiele, noch machen könnte, weil die auf den Start nach 3 Monaten wenig Einfluss gehabt hätten. Das war genau um die Weihnachtszeit, wo sowieso keine Spiele stattgefunden hätten. Ich habe dann die 2 Spiele noch gemacht und wir haben uns dann sozusagen ein bisschen vereinbart, dass ich beim letzten Auswärtsspiel dann der Mannschaft sage, dass ich gehe. Also das heißt, er wusste es schon länger, die Mannschaft hat es erst 2 Wochen später erfahren. Genau. Und direkt nach dem Spiel, wo dann quasi feststand, dass ich Gräfenau verlasse, also keine 24 Stunden später, rief mich Pia Köhler an. Und wie gesagt, ich wusste wirklich nicht, wohin ich gehe. Ich habe mit Alex drüber gesprochen. Helmbrechts wäre eigentlich erreichbar, Bayreuth wäre erreichbar. Was ist denn überhaupt alles in der Nähe und was spielt denn überhaupt alles Bundesliga? Was geht denn alles? Und wie gesagt, keine 24 Stunden später rief mich dann Pia Köhler an, ob ich nicht nach Pöllwitz kommen wollen würde. Ich dürfte auch im Röckchen spielen. Dazu muss man wissen, zu dem Zeitpunkt haben wir in Gräfenau im Rock gespielt. Und ja, damit hatte sie mich natürlich. Nein, das hat einfach Sinn gemacht von der Entfernung, vom Umfeld und vor allen Dingen von den Plänen. Also die Mannschaft hatte ganz klare Ziele. Das hat mir imponiert. Das fand ich wirklich gut. Und die Friedi, damals Pfeffer, jetzt Schulz, kenne ich ja schon sehr, sehr lange aus Sachsen-Anhalt. Die hat auch dort gespielt. Und dadurch fiel es mir dann doch relativ leicht, mich dafür zu entscheiden. Bin dann dort auch in der Woche danach gleich das erste Mal zum Training gewesen, um zu gucken, also final wirklich zu gucken, passt es auch mit dem Rest. Ja, und wie man heute noch sieht, passt soweit.
Passt soweit. Damals noch zweite Liga, ist halt dann gemeinsam aufgestiegen. Du hast dich übrigens jetzt gerade noch mal knapp davor gerettet. Ich wollte schon fragen, was eigentlich der Vorteil zwischen Hose oder der Unterschied zwischen Hose und Rock beim Kegeln ist, aber Spaß. Ihr seid zusammen aufgestiegen und ich glaube sogar dann im ersten Jahr mit dir, also in der Saison, ja. Genau. 17, 18, du durftest dann im Januar auch wieder spielen, hast dann im Januar 18 dein erstes Spiel für den SV Pöllwitz gemacht und dann seid ihr gleich nach oben gegangen. Genau. War das dieser Plan, der dir imponiert hat, sofort nach oben zu gehen mit dir?
Ja, genau. Also sie haben tatsächlich ganz klar formuliert, wir wollen aufsteigen, wir wollen den Durchmarsch. Und das fand ich stark. Und ich, wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von Zielen, weil ohne Ziele brauchen wir nicht anfangen. Und das fand ich wirklich, wirklich stark. Und genau das war dann der Plan.
Ihr habt dann in der Zeit bis jetzt, es sind mit dir 6 Jahre, die du jetzt das Trikot der Mücken aus Pöllwitz trägst, ein paar Erfolge gefeiert. Wir haben über München gesprochen. Es gab auch ein paar Spiele, ein paar Turniere, Final Four jetzt in im Champions League und DKBC-Pokal. Wenn du einen Erfolg rausgreifen müsstest, welcher wäre der wichtigste, der größte, der emotionalste für dich?
Puh, mit Pöllwitz der emotionalste Erfolg, München. Ich glaube München. Also das war der erste Europapokalsieg, der auch echt, jetzt mal völlig unabhängig von meiner Zahl, der auch echt erkämpft war. Da war meine Familie dabei, da waren ganz viele dabei, weil es auch einfach in Deutschland war. Und das war wahnsinnig emotional.
Wir haben jetzt im Gespräch schon gehört, du tust sehr viel dafür. Dafür, dass du Bundesligaspielerin bist, Nationalspielerin bist, das als zweifache Mutter, was man ja auch jetzt nicht höher anrechnen muss, aber wo man einfach sagen muss, da ist viel Familie im Hintergrund, viel Zeit, die du jonglieren musst. Ich habe das jetzt gesagt, mit dem Höhe anrechnet, weil man das bei Männern ja auch nicht sagt. Zweifacher Papa ist was anderes als zweifache Mama, aber um es mal einfach auch einordnen zu können, dass da eben eine große Familie dahinter steht, die auch was von dir haben möchte. Wie sieht denn deine Trainingswoche so unter der Saison aus, wenn du jetzt nicht vor einem Highlight stehst, wie jetzt der Einzel-WM? Wie trainierst du?
Also ich trainiere tatsächlich auf der Kegelbahn selbst nur einmal die Woche, außer es passt gerade vom Trainingsplan oder es gibt einen gewissen Höhepunkt oder auf irgendwas, worauf ich hinarbeiten möchte, dann auch zweimal. Ich bin mittlerweile von dem ganz, ganz viel auf der Bahn trainieren weg und versuche mehr nebenbei zu machen. Mir tut es gut, aber es muss jeder für sich entscheiden. Ich habe mittlerweile auch, früher nicht, aber mittlerweile einen relativ unkomplizierten Stil. Das heißt, ich brauche nicht die vielen Trainingswürfe, um meinen Stil abrufen zu können, sondern ich brauche die Stabilität und die Ausdauer. Und daher üblicherweise ein Training auf der Kegelbahn in der Woche. Ich versuche zweimal die Woche laufen zu gehen. Manchmal auch dreimal, also ich sage ein bis dreimal laufen oder Fahrradfahren, aber es ist tendenziell eher laufen. Und dann versuche ich viel tatsächlich in meinen Alltag einzubauen. Also ich kann jetzt nicht sagen, gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio oder so, das kann ich so nicht sagen. Ich habe dreimal die Woche Homeoffice und zum Beispiel dort ist meine Mittagspause 30 bis 60 Minuten ist immer irgendwas mit Sport. Also entweder das ist ein Lauftraining oder das ist ein Tabata-Training oder ein Yoga. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich versuche, irgendwo zu fokussieren. Also einmal die Woche Kegeln, zweimal die Woche Ausdauer und noch zweimal die Woche eben was für die Muskulatur, sei es Mobilität oder Stabilität oder eben Muskelaufbau. Das ist so die übliche Woche.
Du bist natürlich auf einem recht hohen Niveau, heißt, du musst jetzt, wenn du was machst, dann eher ja punktuell trainieren, ja. Weniger Zeit, mehr, dass du überhaupt was machst, dass du quasi
mehr Effektivität.
Effektivität, danke für das Wort, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Kern gehen, und das ist ja bei uns das Spielen auf der Kegelbahn, was trainierst du da, wenn du einmal in der Woche auf der Bahn stehst?
Auch tatsächlich ganz unterschiedlich. Wenn ich in Zollenroda trainiere, macht die Pläne meistens der Ronny. Da spielen wir viel Gassen, kleine Gassen, große Gassen, Bilder, Anwurf, Nachwurf oder Anwurf, zwei Nachwürfe und als leistungsbezogene Trainings Sprint oder auch gern mal, wenn die Distanz länger sein soll, 20-20, also 20 volle 20 Abräume. Was ich tatsächlich mittlerweile ganz lieb gewonnen habe, weil das ein schönes Mittel zwischen, ich spiele nicht die normale Wettkampfdistanz, aber ich spiele eine höhere Distanz ist. Das sind so die Sachen, die wir dort üblicherweise machen. Und ähnlich handhabe ich es eigentlich auch, wenn ich jetzt irgendwo anders trainiere und mir meine Trainingspläne selber schreibe. Es kommt ein bisschen auf den Stand der Saison an. Was ich immer gerne mache, mittlerweile auch wieder mehr. Ich baue auch gerne Würfe mit links ein, also mit quasi nicht meiner Führungshand, ich spiele ja mit rechts. Ich kegel gern mit links. Eigentlich immer nach dem normalen Training spiele ich gern 10-10, also Sprint mit links. Aber Anfang der Saison zum Beispiel spiele ich auch sehr, sehr viele Würfe so zwischendurch mit links. Einfach um die Koordination zu schulen und wieder, ich sag mal, locker in die Saison reinzukommen nach der Saisonpause.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nochmal schnell zu dem 2020. Ich habe jetzt im Kopf gerechnet. 20 volle, sagen wir mal so 140 ist ein gutes Ergebnis. 20 abräumen, auch so an die 100 dran. Also 240.
Das ist schon richtig krass gut.
Das ist eine krass gute Bahn. Also,
ja, das wäre eine krass
gute Zahl, also, oder? Aber
so zwei, ich sag mal 200, also wäre schon gut, wenn eine 200 vorne steht. Nach oben ist natürlich alles offen. Aber in Zollenroda sollte auf jeden Fall eine 200 vorne stehen. Also bei unserem Training, das ist schon definitiv so, ja.
Aber ist 240 echt so krass gut? Also ja, 140
wenn du das mal
3 20...
rechnest, spielst du 720.
Okay. Ja, aber gut, 140, da war ich jetzt nicht so falsch. Aufs Volle.
Ja, das wäre ein 7er-Schnitt.
Das ist ein 7er-Schnitt.
Ja.
Traue ich dir zu. Also sagen wir mal.
Danke.
Also 200 auf 2020. Und wenn man sich's schön rechnet im Kopf, dann 240. Das Kegeln mit links, das ist ja beliebt und ist ja manchmal auch ganz, also habe ich auch schon gemacht, fühlt sich ja ein bisschen komisch an, aber man kriegt, finde ich, auch mal einen ganz anderen Eindruck auch von der Bewegung her und es hilft dann wiederum auf rechts umzusteigen. Wir haben jetzt dann ein paar Mal schon über deinen Freund, zu dem du gezogen bist und jetzt dann auch dem Alex. Man kennt ihn ja, Alexander Konrad, der dir auch deinen Nachnamen gegeben hat. Der jetzt auch Bundesliga lange gespielt hat und jetzt aber mit Wernburg in die zweite Liga gehen musste. Er spielt ja, glaube ich, mit links, oder?
Er spielt seine Probewürfe zum Teil mit
Stimmt,
links, ja.
Das war das, genau.
Ja.
Das ist dann auch sehr verwirrend, wenn man ihn sieht, dass der dann links anfängt und dann rechts aufhört. Aber das habt ihr offensichtlich dann, könnte ich mir vorstellen, mal zusammen auch praktiziert, oder?
Das haben wir tatsächlich beide vom Walter Popp übernommen.
Ah.
Der macht das oder hat das in seinen Trainings schon sehr, sehr lange. Das werden viele alte Spieler von ihm auch bestätigen können. Schon immer mitgemacht. Vor dem Training, nach dem Training und eben auch nach der Saisonpause vermehrt. Gehörte das einfach dazu. Immer. 5 Wurf mit links. Das war Standard. Und dann haben wir es beide so ein bisschen schleifen lassen und irgendwann hat uns der Ehrgeiz gepackt und dann haben wir natürlich auch mal, ja, auch mal gegeneinander trainiert, aber wir trainieren eigentlich selten zusammen. Und ja, mit Abräumern macht auch mit Linkskegeln irgendwie noch ein kleines bisschen mehr Spaß.
Eine besondere Herausforderung dann.
Ja.
Jetzt wissen wir, woher es kommt, die alte Schule, weil der Pop auch ein sehr verdienter Trainer, hat viele erfolgreiche Sportler hervorgebracht und wurde jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen. Also auch ein Kandidat für ein Gespräch mit mir.
Absolut. Der hätte sehr viel zu erzählen.
Ja, mal gucken, wie viele Minuten da dann voll werden. Ich glaube 120 oder 140, mal gucken. Eure Saisonliga, die war geprägt dieses Jahr vom Duell Bamberg gegen Liedolzheim, wobei ihr ja dann auch nochmal die Chance hattet auf die Vizemeisterschaft. Wie zufrieden bist du mit dem Ausgang jetzt? Ihr auf Platz 3, kein Europapokal, MBC-Pokal, aber immerhin wieder international.
Ja, also wir können mit Platz 3 durchaus zufrieden sein. Anna konnte einen Großteil der Saison nicht spielen. Dafür kam Selina, die hat das super gemacht und ist echt gerade international wahnsinnig gut eingeschlagen, aber auch bei uns, also auch in der normalen Liga. Wir hatten hier und da einfach ein bisschen Pech, dass ein paar Sachen sind einfach blöd gelaufen, um vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen oder ein bisschen weiterzukommen, braucht man vielleicht auch das Quäntchen Glück, was wir in der entscheidenden Situation nicht hatten. Ich meine jetzt nicht auf der Bahn. Ein Beispiel, zum Beispiel ein für uns absolut entscheidendes Spiel, Heimspiel gegen Liedolzheim. Ich war als Startspielerin aufgestellt, also zumindest intern, wie sonst auch, einfach um vorne ein Brett zu haben. Das macht es einfach für die Gegner schwer. Und ich stand im Stau, Vollsperre. Ich kam nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das heißt, wir mussten super kurzfristig die komplette Aufstellung umwerfen, weil überhaupt nicht absehbar war, wann wir auch nur die Gabi stand mit mir mit im Stau, wann wir auch nur einen Meter vorwärts kommen und dadurch musste der Ronny mich gezwungenermaßen in Schluss stellen und es weiß keiner, ob das Spiel anders ausgegangen wäre, wenn ich Start gespielt hätte, aber ich glaube schon, dass es zumindest eine andere Gestaltung genommen hätte. Das ist halt einfach Pech, da kann keiner was dafür. Das ist halt blöd gelaufen. Und das hatten wir diese Saison 1-2 Mal. Und das fehlt uns vielleicht einfach zum Vizemeister oder eben noch ein bisschen weiter. Aber sonst im Großen und Ganzen können wir mit Platz 3 absolut zufrieden sein.
Ihr seid wieder ins Champions League-Finale zogen ins Final Four in Batschkatopola, auch eine Kegelbahn, die, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, herausfordernd ist oder sein kann. Es gab ja auch ein paar Bahnprobleme. Du hast ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen. Was war los an dem Wochenende?
Ja, also für mich war tatsächlich, also für mich gefühlt, ich weiß nicht, andere sehen das vielleicht anders, aber für mich gefühlt war tatsächlich die Situation komplett neu, dass mich Leute dort aus dem Ausland kannten. Die haben mich angesprochen und die hatten Erwartungen an mich. Und das kannte ich vorher so nicht. Also klar, ich wusste, was ich kann und ich wusste, dass andere das auch wissen, aber es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn dich Leute ansprechen, na, du wirst heute richtig gut spielen, na, und hier und na, Bahnrekord hast du schon geguckt. Und das hat mich so ein bisschen tatsächlich einfach überrollt. Das habe ich nicht erwartet. Darauf konnte ich mich nicht vorbereiten und das hat mich tatsächlich einfach ein bisschen überrollt. Und dass mich das überrollt hat und mich dann so ein bisschen doch aus dem Konzept bringt, hat mich danach echt noch eine Weile beschäftigt.
Ich überlege gerade, ob es vielleicht zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist.
Wir sprechen ja, auch das ist noch mittlerweile mein Gedanke, aber
wir sprechen ja gleich noch über das große Highlight, das jetzt dann bald startet, wo es durchaus ja auch so sein kann. Vorher aber nochmal über das DKPC-Pokalfinale, weil es irgendwie, finde ich, schon auffällig ist, dass sowohl das Final Four in der Champions League als auch das Final Four im DKPC-Pokal nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast.
Ja, ähnliches Thema tatsächlich. Normalerweise kann ich, also mit Druck ist für mich gar kein Problem, wenn der Druck vom Gegner kommt oder von der Situation, aber diese Erwartungshaltung von außen, die ist und war für mich komplett neu. Und das war in Ulm ähnlich, weil ich ja dort dieses Jahr schon zwei Riesenzahlen gespielt habe und entsprechend gefühlt irgendwie jeder mich kannte. Selbst der Kneiper kam und hat gefragt, ob ich heute die 650 spiele. Und da war dann auch wieder so dieser Druck von außen, den ich erst irgendwie verarbeiten musste. Und da hing ja noch eben mir das Champions League Final vorhing mir tatsächlich einfach noch nach und hat mich da so ein bisschen dann mit runtergezogen. Ich meine, der erste Tag war noch gut, also das Halbfinale bis auf die erste Bahn war wirklich gut, aber das Finale am Ende, da ging gar nichts. Aber ich weiß auch tatsächlich, ich kann nicht sagen, warum. Es war einfach so ein gebrauchter Tag, wo gar nichts ging. Aber ich denke schon, dass es damit zusammenhängt und hing. Und dass das aber auch wiederum wichtig ist für mich und für meine Entwicklung. Weil die Situation wird immer wieder mal vielleicht auftreten, damit zu lernen, umzugehen.
Wie hast du das verarbeitet? Vor allem auch, was mich interessiert, sprichst du mit jemandem drüber, jetzt gerade auch mit Blick auf Einzel-WM?
Ja.
Sandra Hirsch als Nationaltrainerin und andere. Wie gehst du mit dem Thema jetzt um?
Ja, also ich habe dann direkt nach dem DKBC-Pokalfinale, weil ich gemerkt habe, ich hänge da so ein bisschen, ich weiß nicht so richtig, wie ich das mental verarbeiten soll, habe ich ein Mentaltraining gemacht mit dem Olli. Und habe mit ihm drüber gesprochen, habe mit ihm die ganze Situation einmal aufgerollt und das hat mir schon wahnsinnig geholfen, einfach mal die ganze Situation aus einer zweiten Perspektive zu hören. Also da hilft, ich weiß nicht, das wird vielleicht jeder kennen, da hilft einem die eigene Familie auch nicht, weil das trotzdem irgendwie so ein bisschen geblendete Variante ist, aber trotzdem ähnlich zu der eigenen. Und man braucht manchmal dann, glaube ich, einfach so eine komplette Sicht von außen. Das hat mir schon wirklich wahnsinnig geholfen, da einfach mit ihm drüber zu sprechen und das einfach mal auseinanderzunehmen, die Situation. Dann hat er mir noch ein, zwei Übungen an die Hand gegeben, die ich machen kann und machen soll und auch mache. Und ich merke das schon im Training. Also ich wusste davor, oder die Trainings davor waren schon schwieriger für mich vom Kopf her, technisch überhaupt nicht, nur mental. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Also die Trainings passen. das ist alles wieder in den richtigen Bahnen, alles auf dem richtigen Weg. Und wie du vielleicht schon ganz gut festgestellt hast, bin ich mittlerweile eher Überzeugung ist das falsche Wort, aber der Meinung, dass es vielleicht so sein sollte, dass es im Trainingsaufbau eben genau der richtige Moment war, wo man halt auch mal eine kleine Kurve nach unten hat, damit die Kurve wieder nach oben gehen kann. Und lieber diese neuen Eindrücke und komplett neuen Erfahrungen zu einem Champions-League-Spiel, wo die Mannschaft mich einfach komplett rausreißen konnte, was absolut fabelhaft war, als dann auf einer Einzel-WM.
Jetzt wartet in der Slowakei eine sehr rote Bahn auf dich. Nervosität oder Vorfreude? Was ist größer gerade bei dir?
Vorfreude.
Und Nervosität überhaupt dabei oder gar nicht?
Wenn ich versuche, die Situation zu visualisieren und mich so ein bisschen in das Gefühl reinzubringen, wie es dort ist, dann kommt auch die Nervosität auf. Aber im normalen Alltag nein.
Du sprichst vom Visualisieren und von der Sportmental-Trainereinheit mit Olli Scholler. Versetzt du dich selber auch in die Situation, dass du jetzt quasi gedanklich schon auf der Bahn stehst?
Ja.
Also
ich habe mir tatsächlich einen Screenshot von der Bahn gemacht. Und zwar gibt es ein Bild im Social Media, was vom Anlaufbereich von Bahn 1 geschossen ist. Das habe ich mir als Screenshot gemacht. Und weil ich finde, dass dieses Bild so ein bisschen zeigt, wie das für mich als Spieler aussehen könnte. Und das nehme ich mir schon zur Hand und versuche mir vorzustellen, wie das wäre, wie das wird, wenn ich dort stehe und wie sich das anfühlt, wie der Eindruck rundherum ist, wie die Menschen, die Halle, die Bahn etc. Ja, wie sich das anfühlt und wie das sein könnte, dort zu stehen.
Bist du eine Person, die sich da auch intensiver drauf vorbereitet? Ich hatte vor einem Jahr, glaube ich, mit Anna den Podcast hier aufgenommen und hatte sie damals auch gefragt, wie sie es eigentlich so mit diesen Weltmeisterschaftsbahnen, sie ist in Estland eine der wahrscheinlich schönsten Weltmeisterschaftsbahnen, Einzelweltmeisterin geworden. Und da war es ja gar nicht so wichtig. Also sie hat es gar nicht so wahrgenommen, sich so angeguckt. Aber du bist offensichtlich jemand, die sich da sehr intensiv drauf vorbereitet, fast schon ein bisschen mehr da drauf, gedanklich,
ja,
als vielleicht kicklerisch.
Absolut. Also das ist aber so ein bisschen durch die letzten Jahre gekommen. Also mein Leistungssprung, das, was ja definitiv war, die letzten, ich sag mal, 2 bis 3 Jahre, also nach der Geburt von meinem Kleinen, der ging so ein bisschen einher mit dem Start vom Mentaltraining. Und das war wirklich für mich nochmal so einen Startschuss in eine neue Sphäre. Und tatsächlich kann man wahnsinnig viel im Kopf trainieren und ohne wirklich auf der Bahn zu stehen. Deswegen reicht mir auch dieses einmal Training auf der Kegelbahn aus, weil meine Muskeln, meinen Körper trainiere ich eben mit anderen Sachen noch und den Wurf, den Ablauf, die Bewegung selber, die kann ich auch im Kopf trainieren. Und ich finde das super für meinen doch recht engen Zeitplan. In der Woche ist das auch sehr gut, weil das kann man immer ganz gut irgendwo einbauen. Und mir hat es echt geholfen.
Also ist das etwas, was du jedem auch empfehlen kannst, zumindest mal zu probieren?
Absolut, definitiv. Also ich glaube, da gibt es für jeden unterschiedliche Strategien. Dem einen liegt vielleicht das Visualisieren mehr, der andere hat vielleicht eher gute Erfolge, wenn er sich Dinge aufschreibt etc. pp. Aber absolut, kann ich nur empfehlen.
Kann es da ein Vorteil für die deutschen Nationalmannschaften sein, dass der Bundestrainer auch Sportmentaltrainer ist?
Ich denke schon. Also ich weiß, ich weiß halt nicht, ob nicht andere Nationen auch schon, ich sag mal, da nachziehen oder vielleicht sogar schon lange mit Mentaltrainern arbeiten. Mhm. Da fehlt uns vielleicht auch ein bisschen, also zumindest mir auf jeden Fall der Einblick. Aber ich denke schon, dass das zumindest für jeden selber einen Vorteil sein kann.
Jetzt sind wir schon quasi fast in der Slowakei. Gibt es Pläne, Wünsche? Wünsche, denke ich, gibt es große. Wir müssen jetzt aber auch nicht über das, was da theoretisch ist, kann so viel passieren. Aber was nimmst du dir vor für den Start
bei der Einzelnen? Also ich tatsächlich, hättest du mich vor 2 bis 3 Monaten gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich ein ganz klares Ziel oder einen Wunsch nennen können. Ich bin da mittlerweile weg davon, weil mir das, ich weiß nicht, es fühlte sich nicht richtig an und mir tat das nicht gut. Da bin ich jetzt tatsächlich eher so ein bisschen bei Anna und Annas Worten aus dem Podcast mit dir. Ich will von Spiel zu Spiel denken und ich möchte jetzt erstmal eine tolle Quali-Runde spielen und vor allen Dingen will ich mir am Ende nichts vorwerfen müssen. Das heißt, ich will kämpfen bis zum Schluss, egal auch wenn irgendwas nicht klappt, wenn die Bahn meinem Wurf nicht liegt, wenn es nicht schlägt, wenn irgendwas ist, was mich vielleicht aus dem Konzept bringen könnte. Ich will kämpfen bis zum Schluss und wenn kämpfen bis zum Schluss nicht reicht, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen und dann ist das okay. Ich will es einfach dann in dem Moment nur genießen.
Und ganz viel Spaß haben, hoffentlich. Genau. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, wünsche dir viel Erfolg. Wann geht's für euch in die Slowakei und vor allem wie? Ich glaube, per Bus, also zwar ein bisschen Fahrt.
Also tatsächlich, den genauen Plan habe ich noch gar nicht. Also wie wir fahren, also wir fahren am Samstag los, am 25. Aber genauere Details habe ich noch nicht. Ich denke, dass wir jetzt alles am Wochenende erfahren, wenn wir zur OBV sind und quasi auch da von Wochenende zu Wochenende denken. Und dann schauen wir mal.
Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Hat, glaube ich, der Kaiser Franz gesagt, oder?
Ich glaube, ja. Und damit hat er recht.
Hat er recht. Das ist das Beste, ja. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Einblicke in deine Trainingsarbeit. Vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere da was draus ziehen und irgendwann auch dir nacheifern, sei es Nationalmannschaft, Bundesliga, Europapokal. Deine Karriere auf jeden Fall ist voll. Das Silberjubiläum kannst du ja mit deinem Mann jetzt noch feiern. Dankeschön für deine Zeit und wie gesagt, sehr viel Erfolg in Brzeźno. Viel Spaß, genieße es auf der persönlich, finde ich, schönen Bahn. Ich mag Rot, aber darum geht's ja nicht. Danke dir.
Ich danke dir.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.